Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral, dem Interview-Podcast von FED Consulting. Wir begleiten Unternehmen auf ihrer Reise zu digitalen und nachhaltigen Transformationen und treffen dazu immer wieder interessante Gesprächspartnerinnen, die uns und auch hoffentlich euch inspirieren und zum Nachahmen animieren wollen. Denn am Ende glauben wir fest daran, dass eine nachhaltige Transformation nur gemeinsam gelingen kann. Und daher freuen wir uns hier auf den regelmäßigen Austausch mit Expertinnen. Und wir, das sind wie eben Nils und ich. Nils, wie geht's dir heute?
Maike, mir geht's gut. Ja, sehr gut. Also ich freue mich halt irgendwie total, mal wieder einen Podcast aufzunehmen und der Herbst kommt. Und ich denke halt wie jedes Mal wieder so, ach Mann, ey, jetzt kommt wieder die kalte Jahreszeit, aber gerade genieße ich es eigentlich noch. Wie geht's dir?
Du, das kann ich unterstreichen. Irgendwie, wir haben ja, ich finde in Hamburg noch recht Glück mit dem Wetter. Also klar, es regnet viel und es ist grau, aber die Sonne scheint auch mal zwischendurch und so. Also ich finde, ich mag es eigentlich und sich schon so einzukuscheln zu Hause und hat ja auch irgendwie was Schönes. Aber vor allem interessiert mich ja, wen haben wir denn heute da, Nils?
Ja, wir haben Ole zu Gast. Ole Heinz von Envise ist heute zu Gast. Ole, du bist Ingenieur und betrachtest Nachhaltigkeit durch so eine sehr technische Brille, vor allem mit dem Blick auf die Energiebranche. Bereits bei Kratos hast du den Bereich Sustainable Energy Solutions aufgebaut und geleitet. Und genau diesen Fokus bringst du jetzt auch beim Partnerunternehmen Envise ein. Was mir bei dir besonders auffällt, du bringst ja nicht nur fachliche Expertise in Themen wie Wasserstoff, erneuerbare Energien und Energiewende mit, sondern auch eine klare Haltung. Auf LinkedIn schreibst du, not sustainable, not an option. Wir freuen uns sehr, mit dir gemeinsam auf den aktuellen Stand der Energiewirtschaft zu schauen und dabei auf die Rolle von Technologie, Haltung und Verantwortung. Lieber Ole, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Liebe Maike, lieber Nils, vielen Dank für die Einladung. Mir geht es grundsätzlich gut. Ich hatte eben schon kurz gesagt, ich könnte krank werden. Hoffe, dass es nicht dazu kommt. Habe mir meinen Tee gemacht, der steht neben mir. Und bin zuversichtlich, dass ich mit einem frühen Feierabend heute nach unserer Aufnahme auch bald wieder ganz gesund sein werde.
Die Daumen sind gedrückt auf jeden Fall, dass das klappen wird. Wir stellen am Anfang jeder Folge unseren Gästen eine Frage. Und zwar, wie bist du denn zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Ja, so würdest du sagen, es hat dich schon immer begleitet, es ist dir irgendwann über den Weg gestolpert. Erzähl doch mal ein bisschen über dich.
Ich würde sagen, das Thema Nachhaltigkeit ist mir ein bisschen in die Wiege gelegt worden schon. Ich komme aus einer größeren Familie und ein schonender Umgang mit Ressourcen war ein Stück weit notwendig. Gleichzeitig aber auch die Überzeugung schon meiner Eltern immer, dass sie uns beigebracht haben, sorgsam mit Ressourcen umzugehen und auch unseren Platz in der Gesellschaft zu finden und auch positiv einzunehmen. Was sie immer gesagt haben, mit Möglichkeiten gehen auch Verpflichtungen einher. Und so sind wir schon aufgewachsen. Ich mit meinen 5 Geschwistern in Hamburg.
Oh, wow.
Genau. Und ich bin dann nach der Schule nicht zur Bundeswehr gegangen. Ich war die vorletzte Generation, die das hätte tun müssen. Ich habe verweigert und bin stattdessen für ein Jahr nach Tansania gegangen. In ein Dorf, was nicht an die öffentliche Stromversorgung angeschlossen war, auch nicht an die Wasserversorgung. Und das war ein sehr prägendes Erlebnis, ein sehr prägendes Jahr und hat mir ja sehr deutlich vor Augen geführt, was der Zugang zu Energie und zu Ressourcen bedeutet und was er auch für Möglichkeiten bereitstellt, beziehungsweise welche Möglichkeiten fehlen, wenn dieser Zugang nicht da ist. Und schon in der Schulzeit war mir klar, dass ich mich in dieser Richtung gerne auch mal einbringen möchte in meinem Leben. Nils, du hast es schon angeteasert, ich habe einen technischen Hintergrund. Ich bin da auch technisch versiert und interessiert. Und mir war klar, ich möchte in der Richtung auch etwas studieren, habe dann Maschinenbau studiert und eben als Jahr zwischen der Schule und dem Studium dieses Jahr in Tansania dann noch gemacht und bin darüber sehr, sehr froh. Denn es hat mir gezeigt, was das ganze Thema Energie in unterschiedlichen Teilen der Welt auch bedeuten kann.
Ja, total interessant. Also können wir nochmal im Nachgespräch vertiefen. Ich war auch mal in Tansania und ich kann halt sagen, dass mich das auch sehr beeindruckt hat. Aber ein Jahr ist natürlich nochmal was anderes als jetzt meine kürzere Visite. Ja, jetzt bei Envise. Wie war denn euer Weg vom ursprünglichen Geschäftsmodell jetzt dahin, wo ihr jetzt steht?
Genau, das ursprüngliche Geschäftsmodell würde ich bei Kratos noch einsortieren. Du hattest ja auch gesagt, da habe ich vorher gearbeitet, oder auch Envice als Unternehmen ist ein Tochterunternehmen innerhalb dieser Kratos-Gruppe. Und Kratos macht viel IT, große IT-Projekte in großen Unternehmen und Energiekonzernen. Der Weg hin zu Envice, der ist übergeordnet, würde ich sagen, sehr stark durch unsere Überzeugung und Leidenschaft geprägt gewesen und weiterhin geprägt. Denn wir sind überzeugt davon, dass Energie, ja, ich habe es eben schon gesagt, in Tansania ist mir das klar geworden, aber auch teilen wir in dem Team, würde ich sagen, diese Überzeugung, dass Energie ein Fundament unserer Gesellschaft ist. Ja, irgendwie für die Sicherheit, die wir hier leben, den Wohlstand und auch ein Stück weit für Demokratie. Und dass wir es aber schaffen müssen, als Gesellschaft, dieses Energiefundament auch zu dekarbonisieren und nachhaltig aufzubauen. Und deswegen auch mein klares Statement auch auf meinem LinkedIn-Profil: Wenn es nicht nachhaltig ist, dann ist es keine Option. Und dieser Wandel hin zu so einem nachhaltigen System ist ja ein systemischer Wandel. Maike, du hast es eben angesprochen, ja auch in der Vorrede zu eurem Podcast, oder darum geht es hier ja auch. Das ist nicht eine singuläre Aufgabe nur in einem Fachbereich, sondern es geht wirklich um einen systemischen Wandel. Von dem sind ganz viele Akteure betroffen, Markt, Politik, Zivilgesellschaft. Und diese Akteure haben entweder die Möglichkeit, das einfach als Betroffene anzunehmen oder den auch aktiv mitzugestalten, weil sie es müssen oder weil sie es können. Und wir sind der Überzeugung, dass es da auch Unterstützung braucht. Und da, wo wir das können, wo wir die passende Expertise mitbringen, unterstützen wir solche Akteure bei der Bewältigung der eigenen Transformations- und systemischen Wandelaufgaben. Und wir haben bei Kratos gesehen, in diesen IT-Projekten, bei zum Beispiel großen Energieversorgern und Verteilnetzbetreibern, dass es eine Notwendigkeit gibt, sich hin zu nachhaltigen Geschäftsmodellen zu entwickeln, aber nicht unbedingt die Expertise oder auch die Kapazitäten vorhanden waren, diesen Weg auch zu gehen. Und dann sind wir erst eingestiegen auf der strategischen Beratungsebene, zu unterstützen in diesen Bereichen, haben dann aber gemerkt, die Strategie, ja, die bleibt im Zweifelsfall eine Strategie und wird erst dann wirksam, wenn sie auch in die Umsetzung geht. Und da haben wir das Team, es hieß Nachhaltige Energielösungen, aufgebaut bei Kratos. Ich hatte die Freude, das eben mitgestalten zu dürfen, wo wir neben der Strategie oder folgend der Strategie dann auch wirklich in die Entscheidungsprozesse und in die Umsetzungsprozesse mit reingegangen sind. Und als wir, ja, soweit, sag ich mal, diese Themen aufgebaut hatten, dass wir uns damit wohlgefühlt hatten und ein Projektpipeline uns aufgebaut hatten, die das erlaubt hat, haben wir gesagt, alles klar, wir gründen das jetzt aus, um uns in dem Unternehmen Envice wirklich vollständig auf diese Themen konzentrieren zu können. Eben bei der Ausarbeitung der Strategien, bei der Unterstützung bei Entscheidungsprozessen und der Umsetzung dann auch von diesen Projekten, um diese nachhaltigen, schönen, theoretischen Lösungen dann auch in der Praxis wirksam werden zu lassen.
Wenn wir nochmal ein bisschen rauszoomen und allgemein auf die Energiebranche jetzt hier in Deutschland mal schauen, wie blickst du denn auf die, was ist deine Sicht und wie nachhaltig sind wir eigentlich schon?
Erstmal muss ich sagen, war ich gestern etwas schockiert, als der Global Tipping Point Report rausgekommen ist und es hieß, der erste Kipppunkt ist erreicht und die Warmwasserkorallen sterben. Das sind dann Nachrichten, die mich doch auch immer ganz schön betreffen, muss ich sagen. Von daher würde ich sagen, als Menschheit stehen wir insgesamt, was diese Klimawandelthemen angeht, nicht besonders gut da. Meine Einschätzung, den Expertenberichten folgend. Wenn ich jetzt auf Deutschland gucke und rein die Erzeugungsseite, dann sehen die Zahlen gar nicht so schlecht aus. Also der Energiesektor hat seine Ziele erreicht, diese übererfüllt diese Ziele auch. Das sieht erstmal auf dem Papier nicht verkehrt aus, würde ich sagen. Und auch, dass man sich anguckt, wie viele Genehmigungsanträge sind in den vergangenen Jahren auch gestellt worden. Und was können wir für einen Ausbau an Erneuerbaren erwarten in den nächsten Jahren? Dann sehen die Zeichen da ganz gut aus, denke ich. Ne? Da werden wir einen großen Zubau sehen. In anderen Sektoren sieht es dann wiederum deutlich schlechter aus. Gebäude und Verkehr werden ihre Ziele nicht erreichen. Und ja, nur durch die Mischkalkulation zwischen den verschiedenen Sektoren kann Deutschland da insgesamt sagen, ja, wir sind auf einem guten Weg. Das kommt viel durch den Energiesektor, aber auch das Thema Energie in Gebäude und Verkehr. Da sind noch große Baustellen aus meiner Sicht. Steuerungsmechanismen sehe ich da einige von der regulatorischen Seite. Da wünsche ich mir manchmal etwas ambitioniertere und vielleicht auch weniger wechselhafte regulatorische Vorgaben. Insgesamt müssen sich aber, also muss die Wirtschaft es auch schaffen, vielversprechende oder zumindest tragfähige Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das wird auch nicht Regulatorik übernehmen. Das müssen Unternehmen oder der Markt, wenn man in unserem freien marktwirtschaftlichen Denken bleibt, irgendwo auch selber schaffen. Und wir erleben aber auch, um das jetzt mal runterzubrechen auf unseren Arbeitsalltag, dann erleben wir, dass Energieprojekte schon auch gestoppt werden. Auch gerade in den letzten 6 bis 12 Monaten sind da einige Projekte auch vielleicht noch nicht ganz gestoppt, aber doch auch einige auf die Haltebank geschoben worden, weil Investitionen zurückgehalten werden und auch Regulatorik sich verändert hat. Um da ein Stichwort zu nennen, zum Beispiel nach dem Gesetz der Kundenanlagen. Also ich glaube, im Vorgespräch hatten wir auch kurz Bezug darauf genommen, wo es jetzt eben deutlich erschwert worden ist, Strom dezentral zu produzieren und direkt auch dezentral vor dem Netzeinspeisepunkt zu nutzen und an eine weitere rechtliche Person weiterzugeben. Das ist zwar grundsätzlich technisch weiterhin möglich, klar, aber es fallen eben alle Netzumlagen, Entgelte und so weiter und so fort an. Dadurch ist das Geschäftsmodell da deutlich schwieriger geworden. Da sind Projekte auch erstmal aufgeschoben worden. Andere sind auch ganz gestoppt worden und Investitionen auch zurückgehalten aufgrund von Unsicherheit in den Förderprogrammen und dass ja viel unter Finanzierungsvorbehalt in der Politik auch aktuell steht. Und nehmen sich Unternehmen da auch zu Herzen, so meine Erfahrung aus dem Alltag. Ich wünsche mir das anders. Ich glaube, das System braucht es anders. Gleichzeitig ist das die Realität, die wir auch sehen.
Wenn man nochmal auf die Unternehmen schaut, und hätten wir nochmal guckt, okay, wer braucht denn da jetzt eigentlich Energiekonzepte und warum kümmern die Unternehmen sich halt um Energiestrategien? Worum geht's dabei? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Also aus meiner Sicht gibt es da ganz unterschiedliche Motivationen, warum sich Unternehmen damit auseinandersetzen. Häufig eine große Motivation ist, weil sie es müssen, weil es einfach Vorgaben gibt, die die Unternehmen nicht einhalten, aber in Zukunft einhalten müssen und sie sich überlegen, wie können wir das schaffen. Dann gibt es andere, die einen strategischen Vorteil in der Auseinandersetzung mit dem Thema Energie sehen. Entweder einen Vorteil, weil sie der Regulatorik ein Stück weit zuvorkommen und lieber in Ruhe und wohl besonnen und auch auf der Zeitleiste wohl geplant agieren können, bevor sie ad hoc später viel auf einmal machen müssen. Oder weil sie auch einen Marktvorteil sehen, sich darüber vielleicht auch marketingseitig positionieren zu können, weil sie nachhaltigere Produkte anbieten können oder Leistung anbieten können als andere. Und dann gibt es auch welche, die da wirklich ein Geschäftsmodell drin sehen, dass sie wirklich für sich erkennen, sie können dadurch vielleicht auch ein neues Produkt aufbauen oder können das aktuelle Geschäftsmodell dadurch verbessern, dass sie Einsparungen haben oder sich ein Stück weit von Unsicherheiten auch losmachen können. Ja, wenn wir uns vorstellen, ein Unternehmen, was viel Energie braucht, bezieht diese Energie am Strommarkt, dann ist das Marktentwicklung unterworfen. Wenn dieses Unternehmen es schafft, dass es sich dazu entscheidet, da selber auch Energie, sei es Strom, sei es Gas, was auch immer, zu produzieren und dann sich selbst damit zu versorgen, dann kann sich das im besten Falle wirtschaftlich rechnen. Und nur wenn es sich wirtschaftlich rechnet, wird ein Unternehmen das auch tun. Das macht auch Sinn. Es ist aber nicht nur dieser wirtschaftliche Aspekt, sondern das Unternehmen kann sich dadurch auch Planungssicherheit aufbauen. Ja, weil es sagt, gut, es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt viel wirtschaftlicher als am Markt zu beziehen. Ich weiß aber, es ist nicht unwirtschaftlicher und ich kann mit diesen Zahlen dann auch langfristig rechnen. Und auch diese Planungssicherheit ist ein Thema, was uns immer wieder in diesen Prozessen unterkommt. Es ist aber tatsächlich jedes Mal so, dass wir uns mit den KundInnen, mit denen wir neue Projekte starten, zusammensetzen und die spezifischen Motivationen für dieses Unternehmen, für dieses Projekt identifizieren. Damit geht es immer los. Denn jede Entscheidungsvorlage sieht anders aus, je nachdem, in welche Richtung das Unternehmen sich strategisch entwickeln möchte und was eben diese persönlichen Motivationen dabei sind. Grundsätzlich kommen wir aber dann ins Spiel mit unseren Strategien, mit den Entscheidungsvorlagen und auch den Umsetzungsprojekten, wenn ein gewisses Maß an Komplexität im Projekt vorhanden ist. Komplexität entweder dadurch, dass Bekanntes miteinander kombiniert wird und bekannte Technologien, beispielsweise in einem Sektorenkopplungsprojekt, ja, dann kann das PV sein als Einzeltechnologie bekannt und keine größere Herausforderung. Kommt dann aber noch dazu, dass es dahinter Strom und Wärme gebraucht wird und vielleicht auch noch das Thema Mobilität dazukommt. Dann wird es etwas komplexer, weil wir unterschiedliche Technologien und Komponenten miteinander kombinieren müssen. In solchen Projekten und in solchen Fällen kommen wir gerne mit rein. Oder wenn die Komplexität dadurch kommt, dass neue Technologien eingesetzt werden. Neu in Anführungsstrichen. Ich sage mal, Wasserstoff ist jetzt auch nicht neu, aber grüner Wasserstoff hergestellt mit erneuerbarem Strom mittels Wasserelektrolyse, das ist eben doch ein Thema, was auch gerade in skalierter Größenordnung dann doch neu ist, auch was alle Genehmigungsverfahren angeht und so weiter und so fort. Und das sind Aspekte oder Projekte, wo wir als Envice dann eben mit reinkommen können bei den Strategien und vor allem bei den Entscheidungen dann aber auch unterstützen, um das Ganze nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich, organisatorisch und regulatorisch mit zu betrachten und zu optimieren. Das sind häufig mittlere oder große Unternehmen mit einem hohen Energiebedarf. Das sind Kommunen dann tatsächlich eher auf der strategischen Ebene, weil die öffentliche Hand häufig genug ja sich das Thema strategisch anguckt in dem eigenen Verwaltungsbezirk, die Umsetzung dann aber in der Privatwirtschaft passiert. Wir kümmern uns aber viel auch um Energieunternehmen. Ich hatte es eingangs gesagt, da kommen wir her, auch mit Kratos, da haben wir unsere Accounts. Und bei diesen Unternehmen ist das Energiethema eben nicht nur Mittel zum Zweck, sondern Kerngeschäft und müssen sich darum kümmern. Denn sonst werden sie in Zukunft keine relevanten Leistungen und Produkte mehr anbieten.
Ja, das zeigt ja auch, das finde ich jetzt so krass beim Zuhören. Du sagst ja auch, Kunden kommen, weil sie irgendwie eine Art Komplexität haben und allein ja schon nur die unterschiedlichen Layer, die du aufmachst, ne, über Regulatorik, über wie kriegen wir es überhaupt hin, über Wirtschaftlichkeitsberechnung und so weiter und so fort. Das ist ja wirklich, da braucht man ja auch einen starken Partner irgendwie an der Seite, um da ja dann auch das Vertrauen überhaupt mal aufbauen zu können und schaffen zu können, auch solche Entscheidungen zu treffen, weil, das hast du jetzt noch nicht gesagt, das hört man raus, es geht ja da auch um schon größere Investitionen. Also wir reden ja wahrscheinlich nicht über die 20.000, sondern es ist ja wirklich über viele Jahre geplant und will dann einfach auch gut vorbereitet sein. Finde ich mega spannend. Wenn wir auch darüber reden, du hast ja jetzt gerade schon darüber gesprochen, irgendwie verschiedene Sachen zu kombinieren, wenn es eben dann um Erzeugung geht. Was sind denn so vielversprechende Trends, die du gerade an sich wahrnimmst? Und diese klassische Moonshot-Frage, was glaubst du denn, wie wir in 5 Jahren zum Beispiel auf das Thema Energie, Energieversorgung auch blicken?
Ja, habe ich im Vorhinein auch drüber nachgedacht. Ich finde es gar nicht.
Ja, es ist auch gemein.
Ich finde es gar nicht einfach zu beantworten. Ich will nicht schwarz malen, trotzdem damit einleiten zu sagen, wer das Thema Nachhaltigkeit jetzt nicht mitdenkt, wird in Zukunft Probleme haben. Das denke ich, kann ich so sagen. Die werden der Regulatorik hinterherlaufen. Da werden Produkte vom Markt fallen, auch aufgrund von Lieferkettengesetzen beispielsweise und Scope 3. Zertifizierung, wer das Thema jetzt nicht auf dem Schirm hat, wird in Zukunft mehr und mehr Probleme bekommen. Davon gehe ich aus. Was ich als vielversprechend sehe, auch jetzt ja gerade erst kürzlich und bei euch vor der Haustür, dass ihr richtig entschieden habt und den Klimaentscheid in Hamburg positiv durchgebracht habt, Das ist etwas, wo ich denke, ja, Regulatorik kann natürlich viel vorgeben, aber auch Zivilgesellschaft hat die Möglichkeit, da einen Einfluss drauf zu nehmen. In Hamburg habt ihr das deutlich gezeigt. Und jetzt natürlich steht Chencha da und muss auch gucken, wie kann es jetzt gemacht werden und ruft alle Beteiligten dazu auf, ihren Beitrag zu leisten. Das finde ich ganz wichtig und hoffe, dass ich das ein Stück weit auch rüberbringen kann. Ich bin damit aufgewachsen. Man kann so etwas fordern, man muss aber dann auch den eigenen Beitrag leisten wollen oder sich auf seine und ihre Art und Weise versuchen, dabei einzubringen. Und das ist etwas, was ich jetzt an dem Beispiel Hamburg auch als einen positiven Trend sehe. Ihr werdet die Aufgabe und hoffentlich auch die Freude dabei haben, euch darum mitzukümmern. Und ich bin total gespannt, was auch die Rolle von FED genau in diesem Kontext vielleicht auch sein kann. Und kenne ja auch euer vielversprechendes Leistungsportfolio und bin gespannt, wie ihr euch da auch einbringen könnt und einbringen werdet. Andere Beispiele sind auch sowas wie die Versorgungsnetzbetreiber von den Gasnetzen, die sich weiter um den Ausbau von dem Wasserstoffkernnetz kümmern, ja, und das vorantreiben, auch entgegen wechselhafter politischer Begleitung des Wasserstoffhochlaufs, sag ich mal. Ja, oder dass auch jetzt in der Kraftwerkstrategie der Fokus dann doch irgendwie nochmal ein bisschen in Richtung auch Erdgas shiftet, trotzdem diese VNBs aber auch ihre eigene Zukunft darin sehen und sich weiter darum kümmern, auch abseits von Regulatorik. Uns ist immer wichtig, dabei nicht nur in Richtung Politik zu zeigen und zu sagen, na, wir warten erstmal ab, bis ihr den Rahmen fertig abgesteckt habt und dann können wir anfangen zu handeln, sondern da immer eine Handlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Wir sehen da verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Und innerhalb dieses Handlungsrahmens dann auch aktiv zu werden. Und Klimaentscheid oder auch der Ausbau des Kernnetzes für Wasserstoff, das sind positive Trends, die ich sehe.
Ja, wenn man mal global galaktisch draufschaut, gibt es ja natürlich auch unterschiedliche Signale, ne? Also was passiert da jetzt gerade? Gleichzeitig muss man ja aber auch zur Kenntnis nehmen, dass halt dann irgendwie ja eben auch viel, wenn man mal auf China schaut, bei allem, was da halt dann eben nicht läuft, laufen da halt natürlich auch viele Sachen halt dann irgendwie in vielen Kommunen ja doch schon hoch, ne? Und das ist ja eben auch nochmal wirklich interessant. Also man kann ja auch immer das Glas halb leer sehen oder halb voll. Aber auf alle Fälle wird das im globalen Wettbewerb natürlich auch nochmal entscheidend werden, gehe ich mal von aus.
Unbedingt. Und da bin ich dann aber doch für mich auch eher ein Beobachter. Da in dem Bereich bin ich nicht so geschult, auch in der globale Zusammenhänge auch interpretieren zu können. Ich habe da vielleicht eine Idee oder eine Meinung zu und sehe wirklich auch, wenn ich mir die Zahlen angucke, natürlich ist China da einer der größten Emittenten. Gleichzeitig sehen wir nirgends so einen krassen Ausbau von erneuerbaren Energien, so einen wahnsinnigen, skalierten und über die Skaleneffekte auch günstigen Produktion von hochqualitativen Technologien und Komponenten. Und auch das wird diesen Wandel aus meiner Sicht da auch positiv beeinflussen können, wenn wir es schaffen, als Gesellschaften uns da auch einig zu werden, was Produktionsstandards und Menschenrechtsstandards angeht, dann lässt sich das gesamtsystemisch, da denke ich, auch zum Vorteil aller hoffentlich auch nutzen, wenn wir es schaffen, über den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken. Und ich meine damit absolut nicht Aufweichen von sinnvollen Standards, die wir in Deutschland oder in Europa vielleicht haben, sondern was es einfach an Technologien und Entwicklung auch außerhalb unserer eigenen Grenzen gibt.
Wenn man das mal ein Deck kleiner sieht, also was kann man selber machen, ne? Jetzt als Unternehmen, was würdest du denn jetzt Unternehmen, Unternehmerinnen, Unternehmern raten? Welche Hebel sollte man in Bewegung setzen? Gibt es vielleicht auch eine Nummer kleiner, kostengünstiger, als jetzt zu sagen, stellen mal unseren eigenen grünen Wasserstoff her und speisen den halt perspektivisch ein?
Ich würde immer bei der Einsparung beginnen. Ja, also die günstigste und nachhaltigste Energie ist die, die nie verbraucht wurde. Da also wirklich drauf gucken, viele Unternehmen, gerade auch kleine oder mittelständische Unternehmen, bei denen wir reinkommen, um erstmal mit einer Prozess- und Energieanalyse zu starten, die sind in einer Zeit aufgebaut worden, wirklich die Gebäude und auch die Prozesse in einer Zeit, wo Energie einfach kein Thema war. Ja, wo man einfach gesagt hat, Energie ist da und die ist auch günstig und die können wir in jeglichem Maße nutzen. Das ist nicht der ausschlaggebende Aspekt. Das heißt, wir sehen sehr viel Einsparpotenzial und als nächste Schritte sehen wir, wenn es in Richtung der Nachhaltigkeit geht, dann natürlich nach dem Einsparen dann auch Emissionen zu senken durch den Einsatz von erneuerbaren Energien. Das ist jetzt aber, glaube ich, nicht deine Frage gewesen. Was können die auch kostengünstig für Hebel ansetzen? Ich würde da noch mitgeben wollen, dass aus meiner Sicht nicht jeder alles selber machen muss. Ein kleines Unternehmen oder ein mittelständisches Unternehmen, was eigentlich mit dem Thema Energie in den Kernprozessen nichts zu tun hat, sondern ihn nur als Mittel zum Zweck einsetzt, sollte sich überlegen, ob es dieses Thema selber als Expertise aufbauen muss oder ob es auch kostengünstig sein kann, sich Unterstützung zu holen. Ich nehme das Beispiel auch von einem privaten Haus. Ein Energieberater, Energieberaterin, die nach Hause kommt und da mal einen individuellen Sanierungsfahrplan aufstellt, kostet natürlich eine Mark. Ja, ich glaube, es sind so zwischen 800 und 1200 Euro, vielleicht so in dem Dreh. Davon wird ein Teil finanziert, vielleicht 50% über die BAFA. Dann zahle ich dafür, sagen wir, 600 Euro. Für 600 Euro würde ich, wenn ich jetzt nicht einen Energiehintergrund hätte, es nicht schaffen, mich zu diesen Themen so weit zu informieren und zu schulen, dass ich diese Maßnahmen wirklich auch in der Qualität und in dem Detail selber planen kann. Und das ist etwas, was wir sagen, das empfehlen wir auch den Unternehmen, die mit dem Thema Energie sonst nichts weiter am Hut hatten, sich da auch einfach entsprechende Expertise am Markt zu suchen. Das kostet natürlich etwas, kann an vielen Stellen günstiger sein, als versuchen, das selber aufzubauen. Und damit möchte ich auch für Unternehmen ein Stück weit den Druck rausnehmen, zu denken, alles muss selber gemacht werden, nur weil wir den Wechsel von zentraler Energieerzeugung und dezentraler Nutzung hin zu dezentraler Nutzung und auch dezentraler Erzeugung zu machen. Das bedeutet nicht, dass jedes Unternehmen das auch selber erzeugen, selber aufbauen, selber betreiben und all das muss, wenn das nicht die eigenen Kernkompetenzen auch sind. Und das gebe ich da immer gerne noch mit. Da muss man einfach für sich sehr genau analysieren, was ist passend und wo holt man sich vielleicht auch Unterstützung von außen, genau, um da einfach auch einen Rahmen geben zu können.
Guter Blickwinkel. Wir müssen nicht alle EnergieexpertInnen werden, sondern man darf sich auch helfen lassen.
Wir waren ja schon alle Corona-Experten, ne?
Ja.
Absolut. Und Fußball. Wir sind doch alle auch Bundestrainerinnen, oder?
Fußball, und Fußball. Ey, als Trainerin hier, ne? Ja.
Ja.
Das muss man sagen, wir haben Ole im Stadion kennengelernt beim FC St. Pauli-Spiel. Deswegen ist das jetzt gerade schön, ne?
Und ich kann dazu sagen, dass es das erste und letzte Fußballspiel seit Jahren war, was ich gesehen habe. Ich habe nämlich sonst mit Fußball gar nichts am Hut. Aktiver Athlet bei St. Pauli, aber in einer anderen Sportart. Und deswegen freue ich mich immer, dahin zu kommen. Aber mit Fußball habe ich sonst eigentlich nichts zu tun.
Siehst du mal. Lass uns doch mal kurz bei euch reinzoomen. Du hast uns auch im Vorgespräch geteilt, dass es euch natürlich auch immer darum geht, eure Handlungsfähigkeit zu erhalten. Ihr müsst natürlich auch mit unterschiedlichen Sachen immer wieder schnell reagieren können. Mal verändern sich gesetzliche Vorgaben, mal laufen Fördertöpfe aus, werden abgeschafft, mal machen sich neue auf. Das ist ja auch so ein ständiger Prozess, in dem man ja auch sein muss. Und eine Agilität, die ja auch von euch als Mitarbeitende hier abverlangt wird. Wie macht ihr das denn? Tauscht ihr euch da untereinander aus? Besprecht ihr das? Wie motiviert ihr euch? Wie motivierst du dich denn da auch, wenn vielleicht gerade mal wieder irgendein Topf zugemacht wird und man denkt sich, mein Gott, was machen die da schon wieder? Wie macht ihr das?
Natürlich der interne Austausch zu all diesen Themen, aber auch der Austausch mit anderen Unternehmen oder anderen Akteuren im Markt ist für uns da dabei super wichtig. Wir ziehen ganz viel Motivation und ich persönlich auch ganz viel Motivation aus den Projekten, die wir haben und die gut laufen und die vorangehen und wo wir im Kleinen eben auch sehen, es passiert etwas. Und ich immer der Überzeugung bin, auch ein kleines Projekt ist nicht einfach nur klein, sondern kann auch Kristallisationspunkt sein, wo dann wieder mehr passiert und sich drumherum einfach Ähnliches positiv entwickeln kann. Für uns ist ganz wichtig, dass wir immer in Szenarien arbeiten und denken, sowohl intern als auch in all unseren Projekten bei KundInnen. Das heißt, wenn irgendwo ein Förderprogramm abgekündigt wird oder eine Förderung nicht kommt, dann erwarte ich von uns und in unseren Projekten, dass wir das schon irgendwo mitgedacht haben und dann nicht sagen, jetzt ist alles kaputt, sondern sagen, okay, jetzt ist es nicht mehr dieses Szenario, jetzt müssen wir ein anderes Szenario gehen und dass wir auch das schon vorbereitet haben. Für mich wird es immer dann schwierig und kompliziert, wenn wir wirklich mit Überraschungen zu tun haben. Und Überraschungen kommen entweder dann, weil wir unsere Arbeit nicht umfänglich gemacht haben und es nicht geschafft haben, das schon mitzudenken, oder weil wirklich eine Entscheidung an irgendeiner Stelle getroffen wird, die nicht sich ableiten ließ aus den Daten, die wir vorher hatten. Und dass so etwas global manchmal passiert und vielleicht auch ein Präsident mal eine Entscheidung trifft in den USA, die zumindest mir erstmal überraschend vorkommt. Ja, sowas gibt es. Wir versuchen das zu vermeiden in unseren Projekten und auch bei der Arbeit intern. Du hast aber auf einer emotionaleren Ebene gefragt und auf die will ich auch nochmal zurückkommen.
Erstmal die Ingenieurantwort und jetzt.
Du hast am Anfang gesagt, ihr wollt nicht die in den Medien geschulten Antworten, die habe ich nicht. Natürlich, ich bin ingenieursseitig geprägt, aber nein, was uns einfach da zusammenschweißt und auch immer wieder Energie und Motivation gibt, ist diese Überzeugung und Leidenschaft, die ich eingangs auch genannt habe. Und die nimmt nicht ab dadurch, dass sich Rahmenbedingungen verändern. Die bleibt bestehen. Diese Überzeugung ist weiterhin da, dass das mal frustrierend ist und dass ich echt auch mal Nachmittage habe, wo ich sage, was mache ich hier eigentlich? Und wir versuchen und machen und tun und irgendwie scheint es nicht voranzukommen. Das sind Momentaufnahmen. Und dann haben wir wieder positive Schritte in den Projekten, die wir sehen. Dann sind wir wieder auf einem Netzwerktreffen oder sind auf einer Veranstaltung und sehen, es ist wieder was passiert. Und wir sind ja auch absolut nicht die Einzigen. Wir sind ein ganz, ganz kleines Licht in einem großen Kontext. Und dann sehen wir, auch andere haben was Cooles gemacht oder wir haben gemeinsam mit anderen etwas Tolles umgesetzt. Und dann kommt die Motivation da auch wieder zurück. Zum Glück haben wir diese Projekte, die uns das Positive auch täglich vor Augen führen. Und auf Durststrecken haben wir unsere Überzeugung und Leidenschaft, die uns auch dabei hält.
Das ist ja tatsächlich halt irgendwie ein Thema. Ich hatte jetzt eben gerade darüber nachgedacht, dass ich auch gerade letztens eine Bekannte von mir, die auch in diesem NGO-Kontext arbeitet. Und da gibt es natürlich jetzt eben auch viele Hilfen, die jetzt gerade, wo wir jetzt beim Thema Tansania sind, die halt jetzt irgendwie gekürzt werden und so weiter und so fort, dadurch, dass natürlich eben auch da eben weniger aus den USA kommt. Und die jetzt nochmal so richtig aufdreht, also die hatte da für sich dann nochmal so richtig die Motivation raus, also geschnappt so nach dem Motto, jetzt erst recht. Und das fand ich irgendwie auch nochmal cool, also da einfach auch nochmal einen anderen Umgang mitzufinden. Ja, da habe ich irgendwie auch nochmal gedacht, ey, boah, wie cool ist das halt, da einfach nochmal das dann Volley zu nehmen und da einfach da noch eine Motivation draus zu ziehen. Ja, im Endeffekt kann ja jeder von uns selber überlegen, wie er mit solchen Nachrichten umgeht. Also die Freiheit haben wir ja immer noch, da halt dann irgendwie entsprechend drauf zu reagieren. Also das einfach nur noch so als kleine Anekdote.
So ist es. Und ich habe großen Respekt vor Menschen, die das so schaffen, auch entgegen von wirklich den großen globalen Tendenzen oder auch Entwicklungen und vielleicht auch entgegen persönlicher Anfeindungen oder Repressionen oder so, es schaffen, sich für die Sache und ihre Überzeugung einzusetzen. Da haben wir es hier, kann ich für mich und unser Team sprechen, ja doch sehr einfach. Ja? Es ist im Prinzip gesellschaftlicher Konsens. Das Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und es wird auch belohnt. Und ja, da haben es andere deutlich schwerer mit den Themen, mit denen sie sich beschäftigen. Von daher habe ich da einen sehr großen Respekt und bin dankbar für die Menschen, die sich da einsetzen.
Ja, auf jeden Fall. Wenn du mal so schaust, ne, als man hat ja immer sonst noch mal eine andere Inspirationsquelle. Du hast ja gesagt, okay, du hast jetzt deine Projekte, du hast deine Mitarbeitenden oder da sozusagen dein Team, Kundenprojekte. Wer inspiriert dich denn eigentlich? Gibt es denn so Vorbilder, Nachhaltigkeitsmanager, Nachhaltigkeitsmanagerinnen oder Vordenker, wo du sagst, okay, das ist halt cool. Gibt es da Leute, die du dann auch mal anrufst oder wo du halt wie sagst, okay, das lohnt sich, da nochmal ein bisschen genauer hinzugucken oder vielleicht auch für uns mal mit denen zu sprechen?
Ja, gibt es einige, nicht zuletzt seit unserem Kennenlernen und seit eurem Podcast, seit ich von dem weiß, habe ich da auch noch mehr kennengelernt, euch und eure GästInnen. Eine Person möchte ich aber explizit hier nochmal nennen, das ist Katrin Goldammer, die vom Rainer-Lemoyne-Institut, die aus meiner Sicht herausragende Arbeit leistet. Warum so herausragend? Ich finde sie persönlich extrem cool. Sie ist fachlich, soweit ich das einschätzen kann, und ihre Fachlichkeit geht weit über meinen Horizont hinaus, ist sie extrem gut und sie kann wirklich systemisch denken und arbeiten. Sie ist nicht nur in einem Fachbereich unterwegs, sie hat sehr viel politisch gemacht, ist aber hat einen technischen Hintergrund auch, macht zivilgesellschaftlich super viel und bringt da wirklich diese ganzen unterschiedlichen Perspektiven, die es aus meiner Sicht für eine wirkliche Transformation braucht, mit an den Tisch. Und das auch nicht nur bezogen auf einen Ort, Rainer-Lemoyne-Institut hier in Berlin, oder nur auf Deutschland, sondern ist auch international tätig und bringt aus meiner Sicht deswegen alles zusammen, was es braucht, um wirklich einen Wandel mit zu begleiten. Und wenn man die Kapazitäten dafür hat, ja, wirklich auch die kognitiven, so wie sie, und es schafft, das dann alles zu tun und sich auch wirklich dafür einzusetzen. Und diese Person könnte sicherlich an anderer Stelle vielleicht auch viel, viel mehr Geld machen, oder so bin ich überzeugt von. Aber sie tut es nicht, sondern sie setzt alle diese Fähigkeiten ein in einer Richtung, hinter der ich zumindest stehe. Und deswegen bin ich großer Fan von Katrin Goldammer und bin froh, dass ich sie auch kennenlernen durfte und einen gewissen Austausch schon mit ihr war, auch wenn das jetzt noch nicht der große persönliche Austausch ist. Ich bin aber überzeugt, dass wenn ich sie ansprechen würde zu einem Thema, dann auch die Möglichkeit sie mir geben würde, mit ihr zu sprechen.
Toll. Ja, das ist doch schön. Shout out. Vielleicht hört sie es ja. Zum Abschluss nochmal, Ole. Was sollen denn die HörerInnen heute nochmal mitgenommen haben? Also wenn du nochmal eine Art Appell loswerden möchtest, das ist jetzt nochmal deine Gelegenheit.
Ja, grundsätzlich würde ich immer sagen, nicht den Kopf hängen lassen. Gleichzeitig aber auch, möchte ich nochmal mitgeben, einfache Antworten auf komplexe Fragen bergen Gefahren. Politisch ist das Populismus und technisch oder auch wirtschaftlich können das einfach falsche Antworten sein. Und ich möchte nicht sagen, dass wir deswegen vor Komplexität kapitulieren müssen, sondern empfehle, die Grenzen des eigenen Systems abzustecken. Denn so kann man Komplexität innerhalb dieser abgesteckten Grenzen reduzieren, ohne wichtige Aspekte zu vernachlässigen. Und darüber kann man sich dann eine positive Handlungsfähigkeit aufbauen und nutzen. So versuchen wir es täglich in unserem Unternehmen intern. So versuchen wir es in unseren Projekten mit KundInnen. Und das ist auch das, was ich jetzt zum Ende hier gerne nochmal mitgeben möchte.
Ole, vielen lieben Dank für deine Zeit, die super interessanten Einblicke und vor allem, dass du dich doch leicht angeschlagen hier in den digitalen Raum mit uns begeben hast. Also ich finde, das hat sich mehr als gelohnt und sehr cool. Vielen Dank.
Danke, Ole.
Herzlichen Dank euch beiden für die Fragen, für das Hosting, dass ich zum ersten Mal Teil von so etwas sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Und ich bin gespannt auch auf den weiteren Austausch mit euch.
Sehr cool. Bis dann.
Bis dann.
Macht's gut. Ciao.
Moin Nils, wir haben mit Ole gesprochen. Wir haben es ein bisschen im Podcast schon angerissen, haben ihn im Stadion kennengelernt. War wirklich irgendwie echt einer der Abende, an die man sich, glaube ich, gerne zurückerinnert. Ich glaube, ihr seid auf jeden Fall noch hier im Office gelandet am Ende. Ne? Ich war noch mit anderen dann auf der Reeperbahn unterwegs. Also ich erinnere mich an einen witzigen Abend. Wie fandst du es? Was nimmst du mit?
Also erstmal finde ich ihn als Typen halt echt super. Und er hat halt irgendwie auch diese Passion und er hat natürlich einfach auch einen anderen Blick halt auf diese Dinge, weil er guckt das immer durch so eine Ingenieursbrille an. Und das ist ja was, die mir so, ja, klar, kann man natürlich sagen, IT ist jetzt auch irgendwie in gewisser Weise Ingenieurskunst, aber also er guckt das halt dann irgendwie tatsächlich da nochmal ganz anders an. Und wenn man sich halt irgendwie wirklich im Detail mal über diese Energieprojekte halt irgendwie unterhält, dann hat das irgendwie auch schon hohe Komplexität, weil es eben so viele unterschiedliche Akteure sind, aber technologisch auch anspruchsvoll ist. Und das, finde ich, hört man dann immer so auch raus. Und das macht es, finde ich, dann auch so spannend. Also dass es halt dann wieder halt immer nochmal ein komplett anderes Thema ist. Ich fand mehrere Aspekte halt wirklich interessant. Also natürlich sein Appell, jetzt halt dann irgendwie keine einfachen Antworten auf komplexe Probleme. Das ganze Thema halt dann irgendwie auch gerade, also wie kann man da überhaupt diese Komplexität greifen und also wie kommt man da auch weiter? Und gleichzeitig aber natürlich auch, wie schaffe ich halt dann irgendwie immer wieder auch diese in diese Energie zu kommen? Mhm. Ja, also eben, wie komme ich auch wieder auf die Beine, wenn ich halt dann irgendwie natürlich auch so blöde Themen habe. Und das Dritte, was ich noch mitgenommen habe, war für mich, dass ich auch nicht immer alles selber machen muss. Ja, also das ist ja auch eben immer noch wieder das Thema. Ne? Also, kennt man ja von sich selber auch, das mache ich mal schnell. Aber bei diesen, die Themen sind eben komplex und da lohnt es sich auch mal Profis reinzuholen und diese eben auch aus so einer Company-Perspektive nicht alle Themen halt irgendwie selber bearbeiten zu müssen, weil es natürlich auch viel Fokus nimmt und dafür gibt es ja genau Experten. Also das habe ich mitgenommen. Und du?
Ja. Ach du, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr so viel zu ergänzen, aber vielleicht einfach nochmal, wenn wir auf NWISE gucken sozusagen, finde ich das einfach spannend, was er erzählt hat, ne? Auch wirklich, wie dann unterschiedlichste Quellen der Energie dann zusammengeführt werden, dass das hier eben einfach diese hohe Komplexität hat und sowohl eben dann bei letztlich energieverbrauchenden Unternehmen, aber eben auch das Interessante, mit Energieversorgern da auch ranzugehen und ja eben diese These unterstreichen, naja, wer sich jetzt eben auch nicht damit beschäftigt, hat halt einfach Themen und gerade, wenn ich so an die ganze auch Presse oder auch wenn man eben energieintensive Unternehmen befragt, schätzen sie ja wirklich diesen Energiepreis als den Risikofaktor weiterhin auch ein. Ne? Und da haben sich ja auch viele schon längst auf den Weg gemacht, weil ja auch hier, man kann sich nicht immer auf den Staat verlassen, dass dann da eben nochmal was zugeschoben wird und so. Und einfach interessant, dass es dann wirklich bei den Energieversorgungen auch schon anfängt. Und eher, ja, das sind ja eigentlich total gute Neuigkeiten. Ne? Also das nehme ich nochmal so mit. Und als Deutscher stehen wir auch mit dem Strommix ja auch wirklich schon echt gut da und das jetzt einfach auch weiterzugehen und hoffentlich das auch wieder, witzig, das hatten wir auch gestern, ne, solche Themen auch wieder ein bisschen unpolitischer im Sinne von Parteizugehörigkeit zu machen, weil es steht einfach ein größeres Gut darüber. Ne? Ja, das würde ich mir wünschen, dass wir da nochmal wieder besser das diskutieren können dadurch.
Ja, auf jeden Fall.
Yes.
Ja, ich freue mich schon auf den nächsten Call.
Das war ich auch. Auf den nächsten Call, die nächste Folge.
Ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Wir freuen uns. Ja. Bis dann.
Bis dann. Ciao.